Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir leben in einer Zeit weltpolitischer Krisen. Es gibt immer mehr Konflikte, immer mehr Kriege mit gefährlichem Eskalationspotenzial. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte.
Auszahlen kann Sarah Wagenknecht ohne Frage. Doch ob sie auch eine eigene Partei aufbauen und dann auch führen kann, das wird sich noch zeigen. Heute hat sie ihre Pläne vorgestellt und über die Chancen und Risiken dieses Projekts reden wir gleich. Und auch heute reden wir wieder über den Krieg zwischen Israel und der Hamas. Am Morgen war die Außenministerin Annalena Baerbock bei uns im Deutschlandfunk im Interview.
Ist es denn dann legitim, der Zivilbevölkerung Strom und Wasser auch abzustellen?
Wir sehen ein dramatisches Leiden von über 2 Millionen Menschen, darunter ist die Hälfte Kinder und Jugendliche. Und um dieses dramatische Leid einigermaßen einzudämmen, haben wir in den letzten Tagen ja so massiv dafür geworben, dass internationale Hilfe ins Land kommen kann.
Da hat sie sich ein bisschen um die Antwort herumgedrückt. Aber die diplomatischen Bemühungen im Hintergrund, eine weitere Eskalation doch noch zu verhindern, die laufen auf Hochtouren. Was da genau passiert, auch das ist gleich Thema in der Tat. Im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 23. Oktober 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Wenn die politische Linke eins kann, dann ist das Spaltung. Zeigt sich gerade wieder. Sarah Wagenknecht plus 9. Das ist die BSW, beziehungsweise das BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Bisher ein Verein, aus dem dann eine Partei werden soll. Heute haben die Abtrünnigen ihren Austritt aus der Linkspartei verkündet. Der linken Co-Vorsitzende Martin Schirdewan ist natürlich not amused.
Also ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich schon enttäuscht bin. Enttäuscht darüber, dass Leute, die ihre politischen Karrieren in dieser Partei, mit dieser Partei und durch diese Partei aufgebaut haben und lange Zeit jetzt einige davon zumindest immer wieder diese Partei von innen heraus angegriffen haben, jetzt diesen Weg gehen. Ich bin aber vor allem enttäuscht über diejenigen, die das nicht in der Öffentlichkeit so deutlich gemacht haben wie andere.
Mit anderen Worten, Wagenknecht und einige andere waren schon abgeschrieben bei den Linken. Andere Abtrünnige, die schmerzen schon noch einmal. Heute war Pressekonferenz von Wagenknecht und ihren Getreuen in Berlin und unser Beobachter der Linken, Johannes Kuhn, hat sich das natürlich genau angehört. Hallo Johannes.
Hallo Philipp.
Also, wer sind denn jetzt die spannendsten Persönlichkeiten in diesem Bündnis Sarah Wagenknecht, das ja derzeit mit ihr zusammen aus 10 Leuten nur besteht?
Ja, die spannendsten Persönlichkeiten sind sicherlich nicht bei ihren Fraktionskolleginnen und Kollegen zu finden. Eine Ausnahme, Amira Mohammed Ali, die ja bis zum 25. Oktober noch offiziell Co-Vorsitzende der Linksfraktion ist, die ist nicht nur Teil dieses Vereins, sondern sie ist sogar die Vorsitzende und war heute auch mit dabei bei der Vorstellung. Gleichzeitig hat sie sich, Sarah Wagenknecht, den Millionär Ralf Suikert an die Hand geholt, der auch dort eine Rolle spielen wird im Verein. Ein Software-Millionär aus Baden-Württemberg, ja, der für höhere Steuern für Millionäre wirbt. Also da sieht man schon so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Die anderen sind bekannt und erwartbar. Klaus Ernst, Sevim Dardelen, solche Leute wie Jessica Tati, die jetzt nicht unbedingt mal so stark, zumindest Jessica Tati nicht jetzt unbedingt zentral Wagenknecht-Lager ist, aber gesagt hat, ja, in dieser Linksfraktion und mit dieser Parteiführung wollen wir nicht weiterarbeiten. Insgesamt 10 Leute, die jetzt erstmal aus der Partei austreten, aber bis Ende des Jahres in der Fraktion bleiben wollen. Wie das ausgeht, werden wir sehen.
Und was hat diese Partei, ist es ja noch nicht, was hat dieser Verein BSW dann genau vor?
Ja, heute in der Pressekonferenz war schon deutlich die Schwerpunktanalyse zu hören, dass man letztendlich A, der Ampel vorwirft, eine sehr unseriöse Politik zu machen, gelinde gesagt. Also Ökoaktivismus, Lebensfremdheit, eine Außenpolitik mit erhobenem Zeigefinger, Investitionsscheue, obwohl sozusagen Investitionen in Infrastruktur dringend nötig wären. Sarah Wagenknecht hat auch von der schlechtesten Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik gesprochen. Also da sieht man schon, an was man sich abarbeiten will. Und tatsächlich will man das mit einer Form von, naja, man nennt es selber Vernunft. Das firmiert auch unter dem Label Linkskonservatismus. Das heißt, wirtschaftspolitisch eher links, mit bisschen Mittelstandsförderung drin, gesellschaftspolitisch konservativ, also auch gegen Einwanderung und solche Dinge. Also es ist eine neue Form von, ja, letztendlich das, was der Wagenknecht-Flügel innerhalb der Linken in den vergangenen Jahren vertreten hat, wo er aber keine Mehrheiten mehr für gefunden hat. Ja, und das wird jetzt in eine neue Partei aufgehen.
So, 8 von den Abtrünnigen gehören zur linken Bundestagsfraktion. Das heißt, wenn Sie dann wahrscheinlich dann zum 1.1. die Bundestagsfraktion verlassen, dann ist die Fraktion keine Fraktion mehr, sondern dann haben wir zwei linke Gruppen im Bundestag. Also der Fraktionsstatus für die Linke, der wird dann perdu sein. Ist das so die Prognose und das allgemeine Verständnis dessen, was da heute passiert ist?
Das wird so kommen. Die Frage ist, ob man bis zum 31.12. diese Abtrünnigen weiter in der Fraktion behalten wird. Darüber wird abgestimmt, darüber wird jetzt auch diskutiert hinter den Kulissen. Es gab da noch keine klare Positionierung heute, auch nicht von Martin Schierdewan, dem Parteivorsitzenden.
Also die können Sie auch rausschmeißen, mit anderen Worten?
Ja, wenn das die Fraktion so entscheidet, dann kann man sagen, ja, tschüss, und dann ist die Linksfraktion Geschichte und dann muss man sich neu bewerben sozusagen bei der Bundestagsmehrheit, um eine Gruppe zu bilden, dann mit verminderten parlamentarischen Rechten. Das wird man jetzt sehen, wie das bis Ende des Jahres ausgeht. Klar ist natürlich, 108 Mitarbeiter hat die Linksfraktion, also keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Abgeordneten, sondern von der Fraktion selber. Und für die bedeutet natürlich, für die meisten von denen bedeutet die Herabstufung zur Gruppe de facto den Jobverlust. Es gibt schon Sozialpläne, die gemacht worden sind. Auch da wird sich dann zeigen, ja, wann das Ganze, diese Spaltung von der Bühne geht, hat auch ein bisschen darauf Einfluss, wie lange die dann noch im Bundestag letztendlich arbeiten können.
Aber das ist klar, es gibt dann halt weniger Geld, ja? Unter anderem, das ist ein Teil von der Bundestagsverwaltung.
Unter anderem weniger Geld, es gibt weniger Abgeordnetenrechte, wobei das dann letztendlich in dieser Anerkennung zur Gruppe entschieden wird, welche Rechte man da bekommt. Ja, und letztendlich ist man auch weniger durchschlagsfähig. Auf der anderen Seite wird die Wagenknecht-Gruppe auch höchstwahrscheinlich den Gruppenstatus beantragen. Naja, und dann hat man eine linke Partei, eine linkskonservative Partei, die früher eins war, aber schon früher inzwischen nur noch 38 Mitglieder sowieso schon die kleinste Fraktion waren. Also es splittert sich auf.
Ja, könnte es auch theoretisch sein, das ist ja die Forderung der Linken, dass diese Abgeordneten, die jetzt zum Sarah-Wagenknecht-Bündnis gehören, ihre Mandate zurückgeben, dass die Linke dann sagt, okay, wir lassen Leute nachrücken. Das haben sie wahrscheinlich nicht vor, nehme ich mal an.
Das fordert ja der Parteivorstand schon lange, auch von Wagenknecht selber, jetzt von allen, auch die drei Direktmandatsgewinner, Sören Pellmann, Gesine Lütsch und Gregor Gysi fordern das, sprechen von Mandatsklau, aber das wird so nicht passieren, das haben sie ganz klar ausgeschlossen, denn klar ist, sie wollen natürlich diese Bühne Bundestag. Wie sie das dann zur parlamentarischen Arbeit nutzen, ist eine andere Frage, aber natürlich ist es ein Unterschied in Sachen Sichtbarkeit, ob ich im Bundestag bin und da Reden halten darf und da präsent bin und mein Mandat wahrnehme oder eben aus der außerparlamentarischen Opposition dann nächstes Jahr in die Wahlkämpfe, das wäre ja Europawahlkampf und höchstwahrscheinlich die drei Bundesländer im Osten, in denen gewählt wird, geht. Also das ist schon ein Unterschied und entsprechend wollen natürlich die Abtrünnigen, das Wagenknecht-Lager möchte natürlich entsprechend und wird auch entsprechend die Mandate behalten.
Und jenseits von dieser Zurückstufung dann, die dann ja droht zur Gruppe, noch ist es ja nicht so weit, was ist denn der größte Schaden für die Linke, beziehungsweise wie groß ist der Schaden für die Linke, der politische Schaden?
Der politische Schaden ist insofern groß, weil man ja sowieso im Moment zwischen 4% und 6%, meistens um die 5%, bei den Umfragen steht. Das heißt, wenn man, jetzt ist die Frage, an wen richtet sich die Partei? Linkskonservatismus mit stark populistischer Lute.
Die Frage ist ja, wer Wagenknecht gut findet, wer wählt denn überhaupt noch? Also wer hat denn jetzt schon noch sein Kreuzchen bei der Linken gemacht?
Ja, genau, wobei sie war bei der letzten Bundestagswahl ja immerhin Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen. Ist so ein bisschen eine Frage, ob man sich damit einen Gefallen getan hat. Sie war ja auch kein Zugpferd, 3.7% in NRW für die Linke. 2021 ist sie jetzt auch nicht, ist ja noch schlechter als das reguläre Ergebnis schon. Also ja, de facto für die Linke ist es einerseits natürlich ein Schaden, weil die wahrscheinlich prominenteste Figur neben Gregor Gysi verlässt die Partei, nachdem sie jahrelang die Partei ja schlecht geredet hat und immer expliziter schlecht geredet hat. Gehen noch ein paar andere mit, viele aber nicht, zum Beispiel kein Bundestagsabgeordneter, keine Bundestagsabgeordnete aus dem Osten, die mitgeht. Also insofern ist es ein großer Schaden und weiterhin ist noch nicht klar, ob die neue Strategie, die ja so ein bisschen heißt, wir wollen grüner als die Grünen und roter als die SPD sein, ob die wirklich verfängt. Auf der anderen Seite ist es für die Linke auch, und das betont man natürlich jetzt in der Parteiführung, eine Chance, weil jetzt müssen sich die Wählerinnen und Wähler nicht mehr fragen, ja, für wen stimme ich jetzt eigentlich? Ihr habt so widersprüchliche Positionen, sondern jetzt kann man ganz klar sagen, okay, wir haben jetzt einen Kurs und dafür können wir werben.
Okay, das ist ja interessant, dass das alles Wessis sind, bis auf Sarah Wagenknecht natürlich. Ist ja insofern interessant, weil ja vor allen Dingen im Osten die Partei auf großes Wählerpotenzial schielt. Und trotzdem geht da keiner mit.
Ja, das nicht von den Mandatsträgern, auch nicht in den Landtagen. Das wird sehr interessant natürlich auch zu sehen, wie man sich da aufstellt. Und da sind wir wieder bei dieser allgemeinen Frage, naja, was ist denn die Wagenknecht-Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht im kommenden Jahr? Also es ist auf jeden Fall natürlich auf Sarah Wagenknecht, der Name sagt es ja schon, zugeschnitten. Aber was kommt da noch? Und da sind wir natürlich Europawahl, ist es, sage ich mal, auch durch die geringere Sperrklausel, kann man es sicherlich schaffen. Da kann man es auch schaffen, durch einen Medienwahlkampf bundesweit so viele Leute zu aktivieren, die einwählen, dass man da Leute nach Brüssel und Straßburg schickt, einerseits. Auf der anderen Seite dann, wenn es in so ein Bundesland wie Thüringen geht, wo man ja mit Bodo Ramelow die Linke sogar in der Regierung hat, da sieht es dann schon ein bisschen anders aus. Wer will denn dann da eintreten? Wer sind da die Gesichter vor Ort? Also das wird tatsächlich sehr interessant und da sieht man eben noch, dass ganz, ganz viele Leerstellen noch da sind. Wir werden wahrscheinlich dann im Januar, wenn es unseren Gründungsparteitag geben wird, werden wir ein bisschen mehr wissen. Es wird ja auch darauf hinauslaufen, dass das keine Partei ist, die allen offen steht, sondern man tatsächlich die Mitglieder prüfen möchte, weil man zum Beispiel verhindern möchte, dass Leute aus dem Verschwörungsmilieu kommen.
Also man hat Angst vor Spinnern, auf Deutsch
gesagt. Man hat Angst vor Spinnern, man hat womöglich auch Angst vor Ex-AfD-Leuten, die das plötzlich ganz interessant finden. Also das wird noch alles sehr, sehr interessant, wie es denn in der Praxis aussieht. Denn Sarah Wagenknecht hat ja schon selber gesagt, sie ist niemand für die politische Kernearbeit im Sinne von organisieren und Mehrheiten besorgen, sondern sie ist tatsächlich
die Galionsfigur.
Genau, die Leadsängerin, die vorne auf der Bühne steht und letztendlich diese ihre eigenen und auch alle anderen Medien bespielen wird und da tatsächlich auch gucken muss, dass sie im Gespräch bleibt.
Ja, jetzt ist ja ganz spannend die Frage, das ist ja jetzt mehr als deutlich geworden in deiner letzten Antwort. Die Partei braucht dringend Personal. Einmal Leute, die die Kernarbeit machen für Sarah Wagenknecht und natürlich auch Leute, die sich dann aufstellen lassen und gewählt werden, wenn du schon allein die Europawahl ansprichst. Wo kommt das her?
Ja, das werden wir jetzt sehen. Also mit Ralf Rückert hat sie ja natürlich schon mal signalisiert, naja, wir wollen hier nicht nur irgendwie so eine Kombo aus Ex-Linken sein, sondern wir stehen auch anderen offen. Sie schielt da natürlich auch auf Prominente, da macht sie ja kein Geheimnis draus. Die Leute, die sie aktiviert hat in...
Alice Schwarzer fällt einmal jetzt natürlich ein.
Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Alice Schwarzer da sich für eine Partei vereinnahmen lassen würde, aber tatsächlich Menschen, die zum Beispiel die deutsche Haltung im Ukraine-Krieg kritisch sehen, die gegen die Corona-Regeln waren, wie auch Wagenknecht selber. Also aus dem, da gibt's ja gerade im Kulturbereich sehr, sehr viele Leute. Da werden auch schon im Hintergrund schon länger Gespräche geführt. Wird man dann letztendlich sehen, wer sich jetzt peu à peu hinzugesellt. Und es wird natürlich auch dann interessant, ja, wird Sarah Wagenknecht sich dann selber für Brüssel, für Straßburg als EU-Spitzenkandidatin aufstellen lassen? Oder wen schickt sie dann? Und dann wird es tatsächlich darum gehen, welches Personal ist das?
So, dann kommen wir zu der ganz spannenden Frage, welche Wähler diese Partei am Ende ansprechen kann. Sie ist ja Sprachrohr, du hast es gesagt, für viele, die eben bei den anderen Parteien sich nicht mehr so richtig wiederfinden. Stichwort Ukraine, Stichwort Klimapolitik, die aber eben ja möglicherweise doch nicht unbedingt AfD wählen wollen, weil sie sagen, mit dem wollen wir auch nichts zu tun haben. Könnte das nicht sogar eine Chance sein für die Demokratie?
Das kann sicherlich eine Chance sein. Wir sehen ja es sind ja zwei neue Dinge, die wir da erleben. Das eine ist diese Form von Linkskonservatismus, also eine Mischung aus eben linker Wirtschafts- und rechter Gesellschaftspolitik einerseits. Andererseits haben wir in der Geschichte der Bundesrepublik noch keine erfolgreiche Parteigründung erlebt, die auf eine einzige Person zugeschnitten war. Kennen wir aus anderen Ländern wie Italien zum Beispiel ja schon sehr, sehr lange und rund um die Welt natürlich auch. Also das sind ja zwei völlig neue Stränge und zwei völlig neue Ebenen, die da aufgemacht werden würden, sofern sie denn dieses BSW-Bündnis Sarah Wagenknecht erfolgreich sein würde. Und tatsächlich richtet man sich, man nennt das selber den Common Sense, die Vernunft, man richtet sich an ein Publikum, das Gefühl hat, wir hier unten werden von denen da oben, von der Politik und auch von der Wirtschaft nicht vertreten. Einerseits, aber wir würden uns trotzdem eben eine Wirtschaftspolitik wünschen, die links ist, aber auch eine, die Probleme benennt. Ich will mal einen O-Ton einspielen. Da sieht man so ein bisschen, was der Unterschied auch ist zwischen Sarah Wagenknecht auf der einen Seite und das, was die Linke normalerweise sagt.
Der Mindestlohn, den wir heute haben, von dem kann man nicht leben und trotzdem soll er nur um 41 Cent im nächsten Jahr ansteigen. Und dann wundert sich die Politik oder wundert sich die Gesellschaft, dass das Modell Bürgergeld plus Schwarzarbeit immer populärer wird.
Also Bürgergeld plus Schwarzarbeit, das ist natürlich ein Ressentiment, das sie damit bedient. Mhm. Ist ganz interessant, das Ganze kommt aus der Bild-Zeitung. Da hat ein Professor aus Uni Linz das geschätzt, dass ein Drittel von Bürgergeldempfängern das mit Schwarzarbeit aufstockt. Gibt es gar keine Zahlen zu, meines Wissens nach. Aber das zeigt somit A, man sagt tatsächlich, hey, Bürgergeldempfänger sind sozusagen nicht die Opfer dieser Politik, sondern man guckt es von einer anderen Seite aus an, nämlich sozusagen von der Mehrheitsgesellschaft.
Die hart arbeitende Bevölkerung sind die Opfer im Prinzip.
Genau, und das würdest du halt von der Linken zum Beispiel nie hören. Ja. Und da gab es heute einige Situationen in der Pressekonferenz, wo ganz klar war, okay, jetzt hat Sarah Wagenknecht, kann sie quasi das, was sie schon immer gesagt hat, kann sie jetzt sagen und auch als Programm durchdrücken und gucken, wie erfolgreich das Ganze sein wird. Und tatsächlich glaube ich, dass es natürlich eine andere Form von politischer Kommunikation sein wird, als es die Linke macht. Man kann der Linken vorwerfen, dass sie zu wenig populistisch ist. Ich glaube, beim Bündnis Sarah Wagenknecht wird man sich um Populismus und das Fehlen von Populismus keine Sorgen machen. Denn tatsächlich will sie die unzufriedenen Leute abholen, die sagen, hey, in dieser Politik funktioniert nichts mehr, wir brauchen was Neues. Und das ist natürlich auch ein bisschen das, was die AfD macht, die ja auch das Ganze mit Altparteien, etablierten Parteien so ein bisschen als Gegenpopanz aufbaut. Ähnlich ist es eben jetzt beim Bündnis Sarah Wagenknecht, wo man sagt, hey, wir brauchen eine neue Partei, weil alle, die jetzt im Parlament sitzen, die kriegen es nicht hin.
Okay, das heißt im Umkehrschluss auch, dass die AfD aus deiner Perspektive heraus die Partei ist, die sich am meisten Sorgen machen sollte und gar nicht unbedingt die Linkspartei selber.
Die Linke muss sich schon Sorgen machen, weil sie so ein schlechtes Polster hat. Sie hat ja gar kein Polster eigentlich. Mhm. Und da gibt es durchaus gerade in der älteren Generation und den Leuten, die schon lange dabei sind, auch gerade im Osten, gibt es durchaus Sympathien. Jetzt nicht auf der Funktionärsebene, aber bei der Mitgliedsebene schon. Aber die AfD muss sich natürlich insofern Sorgen machen, dass jetzt vielleicht eine zweite Stimme in dem Bundestag, im Bundestag sitzt und in die Politik kommt, die versucht mit der Botschaft, hey, die Politik funktioniert überhaupt nicht. Die Menschen wollen, dass ihr euch an der Vernunft orientiert und was ihr macht, ist alles ideologisch. Hört doch mal auf uns, dass es da plötzlich Konkurrenz gibt und dass es eine Konkurrenz gibt, die eben dann auch zum Beispiel in der Migrationsfrage sagt, hey, passt auf, Migration ist ein Problem. Wir sind hier nicht die Linke 2.0, die sagt, lass die Leute kommen, sondern wir wollen ganz klar, dass es begrenzt wird.
Okay, so und Stichwort Konkurrenz. Ist das Bündnis Sarah Wagenknecht reine Konkurrenz zur AfD, auch in Zukunft? Oder sind die Sorgen derjenigen nachvollziehbar, die sagen, okay, auch wenn sie sich jetzt noch scharf abgrenzen von der AfD, das kann sich in Zukunft auch schnell ändern, weil man eben in vielen Positionen ja durchaus auch gleich tickt. Wie glaubwürdig ist die Abgrenzung der Wagenknecht-Partei von der AfD?
Ja, Wagenknecht hat es ja heute explizit gesagt, wir werden nicht mit denen zusammenarbeiten. Alles andere, was kommt, das ist noch so weit weg. Also wir sind jetzt noch zwei Jahre von der nächsten Bundestagswahl weg. Da muss man erst mal sehen, ist das dann, kommt die Linke in den Bundestag, kommt die Wagenknecht-Partei in den Bundestag, wie sind danach die Mehrheitsverhältnisse? Da muss man dann erstmal tatsächlich sehen, ja, wie sich dann eine Form von Opposition, in der womöglich AfD und BSW sitzen würden, wie sich die dann miteinander verständigt und arbeitet. Ich glaube, jetzt erstmal stellt sich die Frage nicht wirklich.
So, und jetzt haben wir die Glaskugel rausgeholt. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass wir, glaube ich, erstmal alles Relevante bis zu diesem Moment geklärt haben. Johannes, danke dir. War super interessant.
Sehr gerne.
Wir haben schon letzten Freitag über das Unbehagen der westlichen Alliierten anlässlich der geplanten israelischen Bodenoffensive in Gaza gesprochen, die Sorgen vor einer humanitären Katastrophe im Gazastreifen zum einen und einer nicht mehr zu kontrollierenden Kettenreaktion zum anderen. Die sind da, die sind groß. Heute sind die EU-Außenminister in Luxemburg zusammengekommen, um über den Krieg in Nahost zu beraten. Und Klaus Remme ist vor Ort, wir hören ihn schon atmen, denn er ist jetzt zugeschaltet. Hallo Klaus.
Philipp, hi, grüß dich.
Klaus, ich würde mit einer These in das Gespräch gehen. Die westlichen Verbündeten Israels vollführen gerade eine Gratwanderung. Einerseits unterstützen sie Israel öffentlich, betonen auch demonstrativ, dass Israel natürlich jedes Recht hat, hart gegen Hamas vorzugehen. Angesichts des Hamas-Terrors. Andererseits versuchen sie aber hinter den Kulissen Israel, na, wenn nicht von der Bodenoffensive abzubringen, zumindest doch die Offensive herauszuzögern, weil sie glauben, das ist keine gute Idee. Stützen deine Beobachtung das oder kann die These direkt weg in Mülleimer?
Nee, auf keinen Fall. Keine schlechte These. Ich glaube, man muss stark unterscheiden zwischen dem, was öffentlich gesagt wird im Moment und dem, was hinter verschlossenen Türen passiert. Ganz, ganz wichtig in diesen Tagen seit dem 7. Oktober. Es geht um Gesichtswahrung, wenn es in den nächsten Tagen Entscheidungen zu fällen gibt. Das gilt für die israelische Seite, das gilt aber auch für die arabischen Staaten. Es geht für die westlichen Verbündeten. Und insofern glaube ich vielleicht nicht, dass es hier einen massiven, konzertierten Plan gibt, hinter verschlossenen Türen Netanjahu zu sagen, geh da auf keinen Fall rein. Aber es ist der Versuch, die Israelis nach einer ersten unmittelbaren Phase des Schocks, auch der Trauer, um die Opfer auf der eigenen Seite zu fragen, wisst ihr genau, worauf ihr euch einlasst? Seid ihr euch klar, welche Nebenwirkungen das haben kann? Und gibt es möglicherweise eine rationalere, vernünftigere Antwort als eine Bodenoffensive ohne politischen Plan?
Hm. Dann lass uns direkt mal einsteigen mit den EU-Außenministern in Luxemburg. Die USA, Joe Biden, spielen natürlich auch eine große Rolle. Aber wir sind ja jetzt gerade bei den Außenministern. Was wird da bei dir gerade diskutiert?
Ja, ich glaube, man kann wirklich die Substanz der Diskussion, die hier geführt wird auf Ebene der EU, natürlich nicht vergleichen mit Plänen, mit Gedanken, mit dem Austausch und auch dem Einfluss, den die Amerikaner haben, wenn es um Israel und den Nahen Osten geht. Hier kommt ja erschwerend hinzu, und mit hier meine ich die Europäische Union, dass es nicht nur seit Jahren einen relativ geringen politischen Einfluss auf die Entwicklung im Nahen Osten gibt, sondern gleichzeitig, und das sehen wir nach dem 7. Oktober exemplarisch, eine Zerrissenheit in der Europäischen Union, die keine Positionierung finden kann mit Blick auf den Nahen Osten. Das geht seit Jahren so, und da hat auch diese Kette von Entwicklungen seit dem 7. Oktober nicht wirklich geholfen, diese Gräben zu überbrücken. Da gibt es eine palästinenserfreundliche Haltung. Und diese Diskussion, die kommt hier auch heute in Luxemburg wieder zum Ausdruck, etwa bei der Frage, gibt es hier eine Gewichtung, wenn es um das Selbstverteidigungsrecht Israels geht? Geht es um eine Relativierung, wenn es darum geht, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen schicken zu wollen? All diejenigen, die das betonen, sich dafür aussprechen, mindern die diesen Anspruch Israels auf eine harte Antwort, ja oder nein?
Wer sind denn diejenigen, von denen du da sprichst? Also wer sind die, die mehr Verständnis für die palästinensische Seite haben als andere?
Naja, man kann es, wenn man es grob sortieren will, und da gibt es natürlich Schattierungen und Grautöne, nicht nur entlang der Mitgliedsländer machen, sondern auch was die EU-Institutionen angeht, gibt es große Unterschiede. Das heißt also, die EU-Kommission und der Europäische Rat, also die Mitgliedsländer, treffen hier im Moment nicht die gleiche Tonlage. Das ist ein großes Problem. Es hat beispielsweise, ist heute ein Brief bekannt geworden von 800 Unterzeichnern innerhalb der EU-Kommission, die ihrer eigenen Präsidentin vorwerfen, hier allzu einseitig pro Israel zu argumentieren, das ist etwas, das ist nicht an der Tagesordnung, Philipp. Und gleichzeitig sind die Differenzen, die ich erwähnt habe, entlang von Länderfronten zu sortieren. Da gibt es die traditionell palästinenserfreundlichen Staaten wie Spanien. Ich sage Spanien als erstes, denn Spanien stellt den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, der in dieser Hinsicht klar positioniert ist. Da zählt Luxemburg dazu, da zählt Belgien dazu, da zählt Irland dazu, die hier heute Morgen ganz klar gesagt haben, wir sind für eine humanitäre Feuerpause, um Hilfslieferungen zu ermöglichen. Das würde Deutschland, Philipp, so nicht unterschreiben, solange Raketen, Hamas-Raketen auf Israel fliegen.
Tja, und die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist bekanntlicherweise eine Deutsche mit dem speziellen Gepäck auf dem Rücken. Hat sie da eventuell einfach das Fingerspitzengefühl für ihre eigene Kommission, für die europäischen Befindlichkeiten vermissen lassen?
Ich glaube, Ursula von der Leyen würde von sich behaupten, hier nicht einseitig Partei ergriffen zu haben, sondern sie hat möglicherweise nicht ganz am Anfang, aber dann doch in den Tagen danach immer wieder darauf hingewiesen, dass das Selbstverteidigungsrecht Recht Israels im Einklang mit internationalem Recht stehen muss. Das ist ja im Prinzip eine Krux. Auch Annalena Baerbock weist darauf hin. Sie nennt es Quadratur des Kreises. Niemand weiß, wie denn das gehen soll, wenn die Israelis mit einer Bodenoffensive dieses Recht auf Selbstverteidigung und die Pflicht, ihre Bevölkerung zu schützen, unternehmen und gleichzeitig in einer Gegend, die auch nach dem Aufruf zu einer Evakuierung immer noch dicht besiedelt ist, in einem Häuserkampf, in einem Tunnelkampf, nicht nur eigene Opfer zu beklagen haben würde, sondern sicherlich auch eine hohe Zahl ziviler Opfer im Gazastreifen.
Also eine geeinte Stimme Europas gibt es wieder nicht. Deutschland verortet sich natürlich klar an der Seite Israels. Wie positioniert sich konkret Annalena Baerbock in Luxemburg? Du hast gerade ja schon von der Quadratur des Kreises gesprochen. Ist sie Vermittlerin zwischen den Positionen oder ist sie Partei?
Nein, sie ist natürlich nicht Vermittlerin. Deutschland ist hier einer von 27 Staaten. Aber Annalena Baerbock hat hier heute den Vorteil, glaube ich, ausgespielt, dass sie in der Region war, und zwar so intensiv wie keine andere europäische Außenministerin. Sie ist zum zweiten Mal seit dem 7. Oktober in Israel gewesen. Sie hat Gespräche im Libanon geführt, in Jordanien. Sie war bei dem Gipfeltreffen am Samstag in Kairo, wo versucht wurde, miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich sage das mal ganz bescheiden, denn aufgrund der Tatsache, dass da wesentliche Staaten wie Israel nicht dabei waren, war das eine Veranstaltung, die nicht etwa in einem Konsenskommuniqué enden konnte. Baerbock glaubt, es war dennoch ganz wichtig, dort gewesen zu sein, um Flagge zu zeigen für eine Position, die dieses Selbstverteidigungsrecht Israels unterstreicht, die deutlich ausspricht, dass die Eskalation am 7. Oktober mit einem Terror der Hamas begonnen hat und mit niemand sonst. Und in dieser Art und Weise ist Annalena Baerbock auch hier in Luxemburg unterwegs. Und wenn ich sage unterwegs, ich glaube, wir reden hier, ich schaue gerade auf die Uhr, 20:03, 14:40 Uhr. Sie dürfte schon mit der Kolonne auf dem Weg sein, um direkt von hier nach New York zu fliegen. Denn morgen ist in New York beim Sicherheitsrat Nahost das große Thema.
Okay, Annalena Baerbock gerade als Krisenmanagerin unterwegs. Worauf liegt denn bei ihr konkret jetzt der Fokus der diplomatischen Bemühungen? Da gibt es natürlich mehrere Aspekte. Es gibt die Geiseln im Gazastreifen, es gibt die humanitäre Situation und es gibt natürlich die Sorge vor einer Ausweitung des Nahostkriegs.
Ja, du hast völlig recht. Das sind mehrere Schichten, die da übereinander liegen und die beeinflussen sich auch gegenseitig. Denn alle wissen, wenn die Bodenoffensive erst einmal begonnen hat, dann wird die Chance auf eine Geiselbefreiung sehr, sehr gering werden. Insofern ist das hier Zeit, auch die vergangene Woche der Diplomatie, die hier gekauft wurde, um möglicherweise Fortschritte zu erzielen. Immerhin sind zwei Geiseln entlassen worden, in Freiheit gekommen. Ob es da weitere Fortschritte gibt, das muss man sehen. Gleichzeitig ist eine große, vielleicht die größte Sorge, wenn man auf die mittelfristigen Auswirkungen schaut, dass es hier zu einem Flächenbrand kommt, den keiner will. Und auch das kann ja geschehen. Es gibt zahllose Beispiele in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten, in denen ein Krieg begonnen hat, ohne dass irgendeine Seite ein großes Interesse daran hat, weil Mechanismen wirken, die irgendwann nicht mehr beherrscht werden können. Ein großes Thema für Annalena Baerbock. Und dann ist es sicher auch die Geschlossenheit. Und jetzt sage ich nicht nur der Europäer, auch des Westens versuchen zu befördern. Denn man hat im Sicherheitsrat schon gesehen, es ist nicht nur die EU, die hier schwierig zueinander findet, sondern bei der Resolution der Abstimmung, die Brasilianer, Philipp, haben im Moment den Vorsitz im Sicherheitsrat. Sie haben eine Resolution vorgelegt und das Stimmverhalten des Westens war, ich kann nicht anders als es verheerend nennen. Die Amerikaner haben ihr Veto eingelegt, Frankreich hat dafür gestimmt, Großbritannien hat sich enthalten. Wer so auftritt, muss sich nicht wundern, dass es im globalen Süden Fragezeichen gibt, wenn es um den Westen geht.
Gut, dass du den globalen Süden ansprichst. Wir sehen es ja viel deutlicher als bei der Ukraine. Die große Distanz des globalen Südens zum sogenannten Westen im Israel-Palästina-Konflikt. Ich würde wahrscheinlich sagen, ich kann es mir gerne widersprechen, mehrheitlich steht der globale Süden ja nicht an der Seite des Westens und auch nicht an der Seite Israels, weil einfach viele Länder Israel als den wahren Unterdrücker der Palästinenser sehen.
Das ist so. Wir haben uns ja dran gewöhnt. Jedes Mal, wenn es nicht nur um den Sicherheitsrat geht, sondern auch um die Vollversammlung, dann ist das immer schwierigstes heißes Pflaster für Israel, das häufig genug in einer Verurteilung endet. Und das wird möglicherweise auch in den nächsten Tagen wieder so sein. Es wird möglicherweise nicht nur morgen in offener Sitzung der Sicherheitsrat tagen, sondern es kann gut sein, dass danach auch die Vollversammlung tagt. Und dann können wir uns, nehmen wir nur das Stichwort iranischer Außenminister, auf ein großes, darf ich in diesem Fall Sperrfeuer, zumindest ein rhetorisches Sperrfeuer einstellen, das gegen Israel gerichtet ist.
Umso wichtiger natürlich die Rolle der USA. Du hast ihn gerade schon ganz am Anfang erwähnt, den Einfluss von Joe Biden, der sich gerade mal wieder als Krisenmanager hervortut. Wie wichtig ist seine Rolle und warum schafft er es nicht anscheinend, den Westen zu einer Position zusammenzuführen? Oder liegt darauf auch gar nicht sein Fokus? Nicht so wie bei der Ukraine.
Ich würde auch sagen, also im Moment ist Joe Biden sicherlich der wichtigste Akteur neben den Israelis, die den eigentlichen Fortgang der Dinge bestimmen. Deswegen war seine Reise in der vergangenen Woche in die Region auch wichtig. Sie war wichtig als ein persönliches Zeichen der Solidarität mit dem Verbündeten Israel. Sie war wichtig zusammen mit der Entsendung der Flugzeugträger als Zeichen der Tatsache, dass die Amerikaner entschlossen sind, hier nicht nur Rhetorik wirken zu lassen. Und ich glaube, auch wenn der Beschuss des Krankenhauses Mitte der Woche seine Chancen auch mit den arabischen Beteiligten zu sprechen zunichte gemacht hat, war diese Reise von immensem Wert, weil er einfach, glaube ich, den richtigen Ton getroffen hat, der Israel bewegen könnte, hier zuzuhören und möglicherweise sogar den eigenen Kurs zu verlassen, Rücksicht zu nehmen auf einen Mann wie Joe Biden, der den Nahen Osten in- und auswendig kennt, jahrzehntelang einer der erfahrensten Außenpolitiker im US-Senat. Und wenn der sich hinstellt und sagt mit der Kraft seines Amtes, passt bitte auf, dass ihr nicht in die Falle lauft, in die wir nach dem 11. September 2001 gelaufen sind, dass ihr nicht die gleichen Fehler macht mit einer Politik, die von Wut und Schock dominiert wird, sondern die klüger sein sollte, dann glaube ich, hat das seine Wirkung.
Und glaubst du möglicherweise auch, dass das so weit verfangen hat bei den Israelis, dass diese Bodenoffensive, die ja im Prinzip seit dem 7. Oktober angekündigt ist von den Israelis, auch jetzt, zwei Wochen später, immer noch de facto nicht gestartet ist?
Ja, man kann rätseln darüber, warum es so lange dauert. Und man kann natürlich wahrscheinlich auch sicherheitspolitische, militärische Argumente dafür finden. Ich halte es für wahrscheinlich, dass nach dieser ersten Welle des Schocks in Israel Fragen eingesetzt haben, die durch die westlichen Verbündeten, glaube ich, akzentuiert werden. Fragen wie, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, seid ihr sicher, dass ihr mit diesem Vorgehen einer breiten Bodenoffensive einen politischen Plan verfolgt? Seid ihr sicher, dass ihr die eigenen Kosten, die diese Bodenoffensive haben wird, mit einkalkuliert habt? Die hohe Zahl israelischer Leben, die das kosten wird, und die Ungewissheit, ob diese Offensive einen politischen Gewinn bringt, wenn doch gleichzeitig Widersprüche. Wir beide haben im Vorgespräch über die Kolumne von Tom Friedman in der New York Times vor einigen Tagen gesprochen, der darauf hingewiesen hat, dass die Offensive nur eine Seite der Medaille sein kann. Und wenn sie Teil eines politischen Planes ist, dann muss es auch die Einsicht der Israelis geben, dass man es hier mit einer komplett widersprüchlichen Politik zu tun hat, nämlich etwa die Bodenoffensive durchzuführen, die Hamas zu zerstören und gleichzeitig mit einem Siedlungsbau im Westjordanland den politischen Boden für eine politische Lösung anschließend wegzureißen, der da lautet Zwei-Staaten-Lösung.
Eine hochinteressante Kolumne, hier gleich noch ein Lesetipp. Ist leider hinter der Paywall der Artikel, aber ich kann es wirklich allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen. Tom Friedman, renommierter New York Times Journalist, hat auch in der New York Times diese Kolumne geschrieben. Mehrfacher Pulitzer-Preisträger mit besonderen Drähten zu Joe Biden. So viel kann man, glaube ich, sagen, der eben diese Kolumne geschrieben hat. Klaus, hochspannende Tage gerade, diplomatische und hochbeunruhigende Tage der internationalen Krisendiplomatie. Vielen Dank für diesen Einblick. Und ich nehme an, wir sprechen uns demnächst wieder zu selbigem Thema. Danke dir.
Danke für die Gelegenheit, Philipp. Ciao.
Ciao. Und nach dem Lesetipp haben wir noch einen Hörtipp. Geht auch um Nahost, allerdings um die Folgen und Fronten der Krise hier in Deutschland, die sich bei der angekündigten Bodenoffensive auch verschärfen dürften. Wie sicher fühlen sich Juden hierzulande? Wie ist die Stimmung in arabischen Communities? Inwieweit sind pro-palästinensische Demonstrationen erlaubt? Was unternimmt die Politik, um ein Überkochen des Konfliktes zu vermeiden? Fragen über Fragen, die hoffentlich alle beantwortet werden. Im Politik-Podcast des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios wird heute auch aufgezeichnet. Also die innenpolitischen Aspekte eines eskalierenden Nahostkonflikts. Und wenn Sie noch einen Tipp für uns haben, was wir besser machen können oder auf keinen Fall schlechter machen sollten, dann schicken Sie uns doch eine Mail, dertag@deutschlandfunk.de. Die bekannte Adresse. Sandra Schulz, die Redakteurin der heutigen Folge, und ich werden das dann auf jeden Fall alles lesen und zumindest versuchen, auch zu antworten. Und ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.